Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Podcasts, Musikstreaming, Hörbücher oder doch ganz klassisch das Radio. Wer heutzutage Auto fährt, hat die Qual der Wahl beim breiten Angebot an Audioangeboten, dank Smartphone oder bereits eingebauter smarter Technologie. Doch hat das Radio da bei all dieser stattlichen Audiokonkurrenz im Auto überhaupt noch eine Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns später in Medias Res. Zuallererst aber geht es hier um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vor allem rechte Gruppen kritisieren immer wieder am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ihre Meinung würde dort gar nicht oder nicht richtig abgebildet. Da wollen einige nicht mehr zusehen und die Sache selbst in die Hand nehmen. In Thüringen etwa bewirbt sich ein rechter Aktivist und Unternehmer um eine Radiofrequenz. Und in den Niederlanden sind Rechte sogar schon ein Stückchen weiter. Sie gründen nun ihren eigenen Rundfunk, wie Paul Vorreiter berichtet.
Nicht nur in Deutschland, auch in den Niederlanden fallen Sätze wie diese.
A lot of people in Holland don't find their opinion back in the mainstream media. And why? Because mainstream media is mostly liberal left.
Viele Menschen in den Niederlanden sehen ihre Meinung nicht in den Mainstream-Medien widergespiegelt. Warum? Weil die Mainstream-Medien links oder liberal sind und denken, die Menschen sollten links oder liberal wählen. Es gibt also eine Lücke im Angebot und wir sind dazu da, diese Lücke zu füllen.
Das ist Arnold Karskens. Als ehemaliger Kriegsreporter ein bekanntes Gesicht in den Niederlanden. Zuletzt ist er vor allem als Kritiker seiner Zunft in Erscheinung getreten. Und nun ist er einer der Macher von Ongehoord Nederland, einer neuen Rundfunkgesellschaft, die, wie der Name es schon sagt, die ungehörte Niederlande zu Wort kommen lassen will. Die Initiative hat die Mindestanzahl von 50.000 Mitgliedern erreicht und kann sich damit um Sendeplätze für einzelne Stunden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bewerben. Anders als in Deutschland ist das öffentlich-rechtliche Programm in den Niederlanden nicht geografisch gegliedert, sondern setzt sich aus verschiedenen Trägern zusammen, die sich meist weltanschaulich unterscheiden. Für ihr Programm erhalten sie Geld vom Staat. Die Entscheidung darüber, ob Ongehoord Nederland Teil des öffentlich-rechtlichen Programms wird, soll im Sommer fallen. Aber schon jetzt weiß Arnold Karskens, mit welchem Angebot er die Medienlandschaft verändern will.
If you talk about the influence of the European Union, if you talk about the consequences of the migration.
Wenn es um den Einfluss der EU geht oder die Folgen der Einwanderung, sieht man im Fernsehen kaum Leute, die eine andere Meinung vertreten. Aber es gibt sie und sie sollten gehört werden. Sie fragen sich, warum kann mein Kind kein Haus haben? Weil alle Häuser den sogenannten Flüchtlingen übergeben werden. Sowas wollen wir besprechen.
All the houses are given away at the so-called refugees, you see? And that's the sort of problems we want to discuss.
Zwar ist überhaupt nicht klar, ob Karskens und sein Team tatsächlich eine Sendelizenz erhalten werden, aber die Nervosität ist groß, was mit der rechtspopulistischen Rundfunkgesellschaft auf die Niederlande zukommt. Es ist eine Art Reflex, der aber auch einen Ursprung hat, sagt Xandra Schütte, Chefredakteurin des Magazins De Groene Amsterdammer.
Especially after Pim Fortuyn was murdered.
Nach dem Attentat auf den rechtspopulistischen Politiker Pim Fortuyn im Jahr 2002 wurde viel darüber gesprochen, ob die Medien blind seien, was die Probleme in der Zuwanderungsgesellschaft angeht, ob sie den Aufstieg der Rechten ausgeblendet haben. Damit hat sich die Medienlandschaft stark gewandelt.
Es hat sich eine Art vorauseilender Gehorsam gebildet, findet Xandra Schütte, von dem das rechte Spektrum eigentlich profitiere. Persönlichkeiten wie der rechtskonservative Politneuling Thierry Baudet, dessen Partei zwar nur zwei Sitze im Parlament hat, sei ein gern gesehener Gast in Talkshows. Und selbst das linksintellektuelle Magazin Schüttes zählt viele Klicks, wenn es den Politiker thematisiert.
They're really privileged.
Die Rechtspopulisten sind sehr privilegiert und dazu kommt, wir haben in den Niederlanden nur ein seriöses Debattenprogramm sonntagmorgens und täglich nach den Hauptnachrichten lediglich eine Mischung aus Reportagen. Die Politiker werden nur zu seichten Talkshows eingeladen, wo sie ungestört Unwahrheiten erzählen können. Thierry Baudet kann die lächerlichsten Dinge über den Klimawandel behaupten und es gibt keinen Moderator, der ihn mit Fakten konfrontiert. Das ist gefährlich.
A host who is coming with the real facts. That's dangerous.
Zwar betonen die Macher von Ongehoord Nederland, dass sie für mehr Meinungsvielfalt sorgen wollen, Aber auch persönliche Gründe könnten der Antrieb für die Gründung gewesen sein. Nicht nur Arnold Karskens hat mit seinen ehemaligen Journalistenkollegen gebrochen, auch sein Partner, Joost Niemöller, einst geschätzter Kulturjournalist, der nun mit rassistischen Äußerungen auffällt und Verschwörungstheorien anhängt.
They're crazy people. These are really crazy people. You know, this Arnold Karskens is there's something in his head and Joost Niemöller also.
Findet Peter Klock, Chefredakteur der linksliberalen Tageszeitung De Volkskrant. Er kritisiert, dass es die anderen Medien waren, die mit ihrer Berichterstattung dem rechtspopulistischen TV so viel Aufmerksamkeit beschert haben. Auch sei die Hürde für die Gründung einer Rundfunkgesellschaft 50.000 Mitglieder zu niedrig. Doch womöglich lässt sich der Sendebetrieb ganz einfach verhindern.
I think the minister should just not do it. Sometimes you should just say no.
Ich finde, der Minister sollte einfach seine Erlaubnis nicht erteilen. Manchmal muss man Nein sagen, aber die Leute haben Angst vor Extremisten, fühlen sich eingeschüchtert, aber das sollte man nicht tun. Man sollte sagen, wir wollen es einfach nicht.
You shouldn't. I think just as a minister said, we just don't want it.
Die Zukunft von Ongehoord Nederland hängt auch davon ab, ob es gelingt, die Unterstützer der Rundfunkgesellschaft bei der Stange zu halten. Einen Beitrag dazu liefert auch der berühmte Rechtspopulist Geert Wilders, der im Internet bereits energisch für sie geworben hat. In einem Video sagt er, er wolle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Doch bis es soweit ist, soll Ongehoord Nederland ein Teil davon sein.
Paul Voreiter über den neuen rechten Rundfunk in den Niederlanden. 128 mal 128 Pixel. Das ist ungefähr so groß wie eine recht kleine Briefmarke. Also nur noch mit so einem großen Foto, einer Briefmarken, kleinen Foto und einer Überschrift könnte Google und könnten andere Suchmaschinen künftig womöglich Vorschauen auf Online-Artikel anzeigen. Mehr geht da nicht. Zumindest, wenn es nach einem Entwurf des Bundesjustizministeriums geht, der die EU-Urheberrechtsreform umsetzen soll und das möglichst schnell. Über diesen Entwurf spreche ich nun mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Johannes Kuhn. Herr Kuhn, in dem Entwurf geht es konkret um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Was soll sich da ändern?
Nun, es handelt sich um eine Präzisierung der Vorgaben, die die EU gemacht hat im Kontext dieser Richtlinie. Konkret, wann das Leistungsschutzrecht einsetzen soll und wo es gilt. Man muss aber dazu sagen, ungewöhnlicherweise ist das erst einmal ein Diskussionsentwurf des Justizministeriums, zu dem dann bis Ende Januar Meinungen und Kommentare abgegeben werden können. Man tastet sich also voran. Was ist künftig im deutschen Leistungsschutzrecht dabei? Sie haben die Regeln erwähnt. Von Text ist das Leistungsschutzrecht auch auf Fotos und Videos aus Artikeln ausgeweitet worden. Das Justizministerium hat heute versucht, das Ganze als Gewinn für die Internetfreiheit zu verkaufen. Sprecher Stefan Zimmermann heute in der Regierungspressekonferenz.
Also es stärkt die Freiheit des Netzes, indem die Ausnahmen erweitert werden. Also es wird eine Erlaubnis geschaffen für Bilder, die bis zu 128 Pixel in der Länge sind. Die dürfen verwendet werden, weil dadurch Verwertungsinteressen aus unserer Sicht nicht beeinträchtigt werden.
Das ist nicht falsch, aber eine gewagte Interpretation. Also man hätte natürlich sagen können, man darf gar keine Bilder verwenden. Es hätte aber natürlich auch Spielraum gegeben für mehr als diese 128 mal 128, dieses Briefmarkenformat, das ja auch ungefähr so das ist, was man bei Google News sieht, vielleicht ein bisschen unschärfer. Videos sind nun auch dabei ab 3 Sekunden. Das kann man gut mit YouTube vergleichen, wenn man da mit der Maus drauf geht. Dann sieht man auch so ein bisschen, was da passiert. Interessanterweise, was nicht mehr frei ist, sind die Teaser, also die Anfänge von Artikeln sozusagen, die Inhaltsbeschreibung. Und unklar ist, und das ist auch so ein kleines Problem, das Leistungsschutzrecht soll nicht für private oder nicht kommerzielle Nutzung einer Presseveröffentlichung durch einzelne Nutzer gelten. Aber was ist privat? Heißt das, ich twitter etwas? Heißt das, ich gebe etwas per Messenger weiter? Das ist noch recht unklar.
Also noch nicht ganz klar, was die Nutzer dann dürfen und was nicht. Nun gab es ja in Deutschland, der ein oder andere erinnert sich, zwischen 2013 und 2019 schon mal ein Leistungsschutzrecht. Und das relativ erfolglos, denn Google und Co. hatten nicht, wie von den Verlagen gehofft, gezahlt, sondern viele Artikel einfach gleich komplett ausgeblendet. Würde den Verlegern dieses neue Leistungsschutzrecht jetzt mehr bringen?
Vor allem, und das war ja der Kritikpunkt in Sachen Sinnhaftigkeit dieses Gesetzes, vor allem haben die meisten Verlage Google eine Gratislizenz gegeben, weil man eben nicht verschwinden wollte. Denn weiterhin ist Reichweite und Werbevermarktung im Online-Bericht wichtig, auch die über Google kommt. Ich suche zum Beispiel nach dem Wort Leistungsschutzrecht und kam dann eben auf einen Artikel von T-Online, FAZ, Welt, was auch immer. Wird sich da jetzt etwas dran ändern? Das ist zu bezweifeln, denn in Frankreich gibt es das Leistungsschutzrecht schon, diese Umsetzung seit Oktober. Und da hat Google gesagt, gut, wir zeigen eure Inhalte nur noch an, wenn ihr uns ganz genau mitteilt, was wir anzeigen sollen. Das sind die sogenannten Webmaster-Tools. Da kann ich dann ganz genau festlegen, wie viele Zeichen ich sehen kann, welche Bilder und so weiter. Und da kann jetzt natürlich Google einfach sagen, gut, dann ist das Format für ein Forscherbild eben nur noch 128 mal 128 Pixel und dieser gibt es nicht mehr, Fall gelöst.
Aus Nutzersicht frage ich mich jetzt auch, wenn ich ein Thema google, wie zum Beispiel Leistungsschutzrecht, und dann nur noch Titel angezeigt bekomme und so winzige Fotos, regt das dann nicht die Medien an, Clickbait zu produzieren, also sehr reißerische Titel? Also was bringt es dann für die Medienlandschaft insgesamt?
Ja, Clickbait ist ja was, was sich nicht nur über Google versucht durchzusetzen sozusagen, sondern vor allem über die sozialen Kanäle, also Zuspitzungen, teilweise auch sinnlose Artikel, wann beginnt das Champions-League-Spiel heute Abend. Da gibt es dann in der Redaktion Menschen, die das einfach machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bringt. Man kann es, wenn man es positiv sieht, kann man sagen, wenn man in die USA guckt, da ist Google sehr viel übergriffiger. Wenn Sie zum Beispiel Google Net Worth Kanye West, also wie viel Geld der Rapper Kanye West hat, dann erscheint da ein Verweis zum Beispiel auf die Online-Seite Business Insider, aber eben auch direkt der Satz aus dem Artikel, in dem das genannt wird. Und das macht Google in Deutschland und Europa nicht. Aber ob das Gesetz sinnvoller macht, ist eine andere Frage.
Hauptstadt-Digitalkorrespondent Johannes Kuhn zum Entwurf des Bundesjustizministeriums zum neuen Leistungsschutzrecht. Die Lage der Pressefreiheit in Europa hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Das zeigte die Organisation Reporter ohne Grenzen in ihrem letzten Bericht zur Rangliste der Pressefreiheit. Und besonders Ungarn steht da schlecht da. Vor allem wegen des autokratischen Kurses von Ministerpräsident Viktor Orban. Doch bei den Kommunalwahlen in Ungarn, bei den letzten, hat seine Fidesz-Partei vergangenes Jahr eine schwere Niederlage einstecken müssen. Orban verlor unter anderem in der Hauptstadt Budapest die Mehrheit und schlug prompt bei seiner Neujahrsansprache versöhnlichere Töne an. Wird sich also die Lage auch für die Medien jetzt etwas verbessern in Ungarn? Darüber hat mein Kollege Christoph Richter mit Gábor Polyak gesprochen. Er lehrt an der Universität in Pécs Medienrecht und Medienpolitik und gilt als einer der Experten der ungarischen Medienlandschaft. Vergangene Woche erhielt er in Potsdam den Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz.
Von einem Sinneswandel bei Ungarns Regierungschef Viktor Orban und dessen nationalkonservativer Fidesz-Partei will Gábor Polyak nicht sprechen. Aber seitdem die regierende Fidesz im Herbst vergangenen Jahres unerwartet Verluste einstecken musste, könne das jedoch einen Wendepunkt für die Arbeit unabhängiger Journalistinnen und Journalisten bedeuten, meint Medienwissenschaftler Polyak.
Also was ich sehe, ich lebe in einer kleineren Stadt in Ungarn und da gab es ganz schnell ein Wechsel in der Führung von den lokalen Zeitungen. Es hat ein neuer Chefredakteur und jetzt funktioniert es als eine Zeitung. Das ist Pécs ist der Name von der Stadt.
Dort seien wieder Texte zu lesen, die sich kritisch mit der Fidesz-Partei auseinandersetzten, die über die Gründe der Wahlniederlage von Orban berichteten. Lange Zeit habe das als undenkbar gegolten.
Und jetzt haben wir zumindest in meiner Stadt Journalismus wieder.
Zudem könne man beobachten, so Polyak, dass unabhängige Journalisten wieder Antworten auf unbequeme Fragen erhielten. Und das passiere nicht nur in Ungarns fünftgrößter Stadt und seiner Zeitung, sondern auch anderswo im Land. Kleine Lokalzeitungen würden wieder ihren Kernaufgaben nachgehen, kritische Fragen stellen und keine Staatspropaganda mehr verbreiten. Gábor Polyak, der in Wien studiert und in Pécs promoviert hat und habilitiert wurde, ist ein ausgewiesener Kenner der ungarischen Medienlandschaft und Gründer und Leiter der Denkfabrik Mertek Media Monitor, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit aktuellen Fragen der Medienpolitik in Ungarn und damit der Erosion der Pressefreiheit auseinandersetzt. Und diese Entwicklung sei, trotz aller positiven Signale, längst nicht vorüber, betont Gábor Polyak. Wie nachhaltig die Entwicklung sei, ob die kleinen Zeitungen auch noch Ende des Jahres über brisante Themen berichten können, werde die Zeit zeigen.
Es wäre auch sehr wichtig, unabhängige lokale Internetportale oder zumindest Hörfunksender zu haben. Das ist auch nicht so einfach.
Polyak kritisiert, dass Brüssel nichts gegen den Einfluss von Orbán unternommen habe. Die meisten großen ungarischen Medien würden staatlich kontrolliert und im Besitz politischer Freunde Orbáns sein. Damit verstoße Ungarn gegen die Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und gemeinsamen Werte der EU. Polyak fordert daher ein Strafverfahren gegen Ungarn, doch die EU reagiere nicht.
Also eine von meiner Kritik ist, dass es geht immer so langsam. Es passiert, würde sagen, nichts. Also wir haben das im 2016 eingereicht und bis heute gibt es keine wirkliche Antwort darauf. Wir wissen nicht, ob es was im Hintergrund passiert. Und die Europäische Kommission muss ihre Verantwortung in diesen Fällen erkennen.
Polyak kläre in einzigartiger Weise über Hintergründe und Konsequenzen der fortschreitenden Medienunfreiheit in Ungarn auf, findet die Potsdamer Slawistikprofessorin Susanne Strätling. Hervorzuheben sei seine Analyse, was passiere, wenn, wie in Ungarn geschehen, die Rundfunkgebühren abgeschafft und durch staatliche Finanzierung ersetzt würden. Unabhängige Medien würden die Regierenden dann im Handumdrehen zu Propaganda- und Manipulationsinstrumenten machen. Daher seien die Arbeiten Polyaks auch für die aktuelle Debatte hierzulande ein warnendes Beispiel, sagt die Osteuropa-Expertin.
Was wir in Ungarn beobachten können, ist, wie der öffentliche Rundfunk übernommen wird vom parteipolitischen System. Und die Rundfunkgebühren in der besten aller Welten sind gerade diejenigen, die garantieren, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das sein kann, was man überparteilich nennt, unabhängig und überparteilich.
Seit dem Amtsantritt von Premierminister Viktor Orbán ist Ungarn auf der Rangliste der Pressefreiheit der internationalen Organisation Reporter ohne Grenzen von Platz 23 auf Platz 87 gerutscht. Dass sich das ändert, darauf hofft Gábor Polyak und meint nur die Zuversicht, sie sei trotz ermutigender Anzeichen nicht sehr groß.
Ein Beitrag von Christoph Richter. Das wertvollste massentaugliche Internetgerät. Was könnte das sein? Das Smartphone? Aber nein, es ist das Auto. Zumindest wenn es nach VW-Chef Herbert Diess geht. Denn schon heute verfügen die meisten Neuwagen ja über eine eigene SIM-Karte und damit auch über eigenes WLAN. Autofahrer haben also schon jetzt ein ziemlich großes digitales Angebot und auch ein digitales Infotainment-Angebot. Viele Alternativen also zum klassischen Autofahrmedium Radio. Wie also sieht die Zukunft des Autoradios aus? Antje Allroggen mit einem Blick.
Das ist jetzt unser aktuelles Infotainment-System mit dem Touchscreen. Wir nennen es Hybridradio, weil es das erste System ist, wo man die Broadcast-Welt, DAB und FM, verbinden kann mit der Streaming-Welt, Online-Radio, sodass ich jetzt, wenn ich mit irgendeiner Station in einem Land losfahre, ich diese Station so lange hören kann, wie ich entweder eben DAB, FM empfange oder im Mobilfunknetz bin. Und der Übergang zwischen diesen verschiedenen Systemen sollte möglichst unmerklich für den Benutzer funktionieren.
Klaus Bischof arbeitet im Bereich Radioentwicklung bei Audi. Was mittlerweile bei Audi Standard ist, gibt es natürlich auch schon bei der Konkurrenz. Autos, in denen man nicht mehr nur linear Radio hören kann, sondern in denen auch das Webstreamen möglich ist.
Das heißt, wenn ich hier auf den Online-Kachel drücke, kann ich jetzt hier auch die typischen Internet-Radiostationen-Features sehen. Ich kann verschiedene Länder wählen, aus denen ich eine Radiostation suche. Ich kann Podcasts anwählen oder ich kann mir eine Favoritenliste geben lassen.
Noch verbringt der Autofahrer mehr als 70% seiner Fahrzeit mit dem Hören von Radioangeboten und das meist über UKW-Empfang. Damit das auch in Zukunft so bleibt, muss das Radio in den vernetzten Autos weiterhin gut auffindbar sein. Dafür sorgen schon heute Spracherkennungssysteme, mit denen sich nicht nur Musiktitel und Sender relativ problemlos finden lassen. In Zukunft müssen Radiosender stärker als bisher auf ihre Inhalte aufmerksam machen, so die Empfehlung von Martin Koch, Leiter der Abteilung Entertainment und Entwicklung bei Audi.
Wenn ich im Auto sitze, habe ich Zeit, Inhalte zu konsumieren und an den Inhalten mangelt es nun wirklich nicht bei den Radiosendern. Die Frage ist, wie können wir das so hinkriegen, dass in Zukunft die Inhalte, die jetzt gerade relevant für unseren Kunden sind, oder für den Hörer des Radiosenders, wie wir das zu ihm hin transportieren.
Damit das Radio seinen Platz im Cockpit behält, brauchen die Autohersteller einen umfassenden Content von den Sendern. Nur mit einer großen Varianz ist es möglich, den Autofahrer nach vielen Inhalten suchen zu lassen. Im linearen Radio ist das nicht möglich. Dort läuft, was eben gerade läuft. Dieses zufällige Aus- und Einschalten des Radios wird es in Zukunft nicht mehr geben, so das Ergebnis einer Studie zur Audionutzung, an der auch öffentlich-rechtliche Sender als Auftraggeber beteiligt gewesen sind. Herausgegeben hat sie die österreichische Marktforschungsberatung Comrecon vor gut einem Jahr. Charlotte Hager, Geschäftsführerin des Unternehmens.
Das, was wir jetzt sehen, ist, dass die Vergangenheit und die Gegenwart im Auto sehr stark audiogeprägt sind oder eigentlich so sogar sehr stark radiogeprägt sind. Dass eben genau diese 30-plus-Menschen sagen, für mich ist Radio im Auto unerlässlich.
Allerdings kommen zahlreiche andere Audioangebote mit hinzu, mit denen das Radio künftig konkurrieren muss. Sicher ist, dass DAB Plus für alle Neuwagen ab Dezember 2020 Pflicht sein wird. Der Einsatz von DAB Plus ist aber nur ein Anfang, denn das Radio der Zukunft wird vor allem maßgeschneiderte Angebote bieten müssen. Die könnten dann dem Fahrer per Algorithmus vorgeschlagen werden. Für Martin Koch gibt es noch viel zu regeln.
Wir müssen in der Lage sein, erstmal zu verstehen, was unser Kunde für Interessen hat. Die sind vielleicht abhängig von der Tageszeit oder wo der Kunde hinfährt. Und dann müssen wir natürlich auch Zugriff haben auf die ganzen Podcasts und Informationen und Beiträge, die die Radiosender produzieren.
Erste Features sind schon auf dem Markt, die auf das Audiohören im Auto zugeschnitten sind. Daily Drive etwa ist ein Angebot von Spotify, das für das Autofahren entwickelt worden ist. Jeder kann sich damit seine eigene Playlist erstellen, die aus kurzen Nachrichtenpodcasts und Musik besteht. Neben der Süddeutschen Zeitung und Zeit Online ist auch der Deutschlandfunk Kooperationspartner. Mit Daily Drive sind zumindest einzelne Radioinhalte auf einer Streaming-Plattform präsent. Jetzt geht es darum, ein digitales Radio zu entwickeln, das seine Inhalte nicht nur häppchenweise, sondern umfassend zur Verfügung stellt. Charlotte Hager.
Ich würde raten, auf jeden Fall hier Gas zu geben, weil ich glaube, dass es einfach unaufhaltsam ist, diese Veränderung und auch diese Wünsche der Menschen in Richtung Audionutzung. Wenn die Anbieter von Technologien etwas verändern, dann ist mir als Content-Lieferant auch gezwungen, darüber nachzudenken, was bedeutet das, welche Veränderung, was heißt das auch für dieses Medium, was heißt das für diesen Kanal.
Einschätzungen zur Zukunft des Radios im vernetzten Auto, zusammengetragen von Antje Allroggen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Jörg Heinzle, ich bin stellvertretender Leiter bei der Augsburger Allgemeinen, der Lokalredaktion Augsburg Stadt. Wir befassen uns in der morgigen Ausgabe mit unserem Patienten Stadtwald, wie wir es nennen. Der Stadtwald ist in Augsburg von großer Bedeutung. 4 Millionen Menschen sind da jedes Jahr und spazieren durch, suchen Erholung, gehen Fahrrad fahren, gehen joggen. Das Problem ist allerdings, dass die Natur im Stadtwald darunter leidet, dass er vom Austrocknen bedroht ist. Viele Bäche, die es dort gibt, drohen trocken zu fallen. Und wir beschäftigen uns jetzt in der morgigen Ausgabe ausführlich damit, was man da tun könnte, welche Projekte möglich wären, um den Stadtwald wieder zu bewässern. Und geht auch um die Frage, wie das Ganze finanziert werden könnte.
Die CDU-Politikerin Ruth Meier ist vergangene Woche zur neuen Direktorin der Saarländischen Landesmedienanstalt gewählt worden. Trotz Kritik am Wahlverfahren und der Kandidatenauswahl. Wir haben darüber berichtet hier in Medias Res, nachzulesen unter deutschlandfunk.de/mediasres. Nun hat aber einer der Mitbewerber, der langjährige Vizedirektor Jörg Uckhoff, angekündigt, dass er beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Wahl der neuen Direktorin einreichen wird. Und zwar voraussichtlich noch diese Woche. Das Thema wird uns also womöglich noch etwas weiter begleiten. An dieser Stelle war es das aber erstmal für heute, für Medias Res. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann der Büchermarkt mit Jan Drees. Mein Name ist Isabel Klein. Auf Wiederhören.